chaotisch aus auf dieser Welt und dennoch ist dir nichts entglitten. Es ist alles in deinem Plan. Und auch wir sind in deiner Hand. Ja, und wir dürfen uns freuen, dass wir dein Wort haben. Wir dürfen uns freuen, dass wir deinen Geist haben. Und wir bitten dich jetzt, dass du Dieter segnest in der Verkündigung deines Wortes, dass du uns hilfst, das so aufzunehmen, wie du es dir gedacht hast, dass wir es umsetzen können in unserem Alltag, dass wir damit auch andere Menschen erreichen können. Ja, wir danken dir für dein Wort und preisen dich dafür. Amen.
Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben, wenn ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Guten Morgen. Ich darf schöne Grüße bestellen von meiner Frau. Meiner Frau Britta geht es nach ihrer Operation schon wieder den Umständen entsprechend ganz gut. Da die Operation sehr kompliziert und in sehr feinem Ausmaß geschehen ist, ist die Genesungszeit allerdings ziemlich lang. Aber heute ist genau ein Monat her, seit dem Tag der OP. Heute darf sie das erste Mal ein bisschen aufstehen und hin und her gehen. Bis heute durfte sie immer nur mal zum Austreten und wieder zurück und stramm liegen war angeordnet, und zwar Beine hoch. Aber es geht voran. Ich darf also ganz herzlich grüßen. Wir sprechen öfter über euch, wie ihr das vielleicht denkt. Und wir freuen uns immer, wenn wir an euch denken. Und ja, ich fühle mich ja auch immer wohl, habe ich ja schon gesagt. Mit meiner Stimme ist es auch noch nicht so weit her, deswegen habe ich mir ein bisschen was hier zurechtgelegt. Und sollte ich nachher mal ein Bonbon im Mund stecken, ist das keine Missachtung, sondern einfach nur notwendig. Ja? Denkt euch nichts dabei. Ja, was steht auf meinem Zettel hier? Steht Predigt, C.G. Lauenburg, das eigenartige Joch Jesu. Darüber wollen wir was hören heute, über das eigenartige Joch Jesu. Und eigentlich ist das eine Fortsetzung meiner letzten Predigt. Die ist zwar schon etwas her jetzt, aber vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran. Die letzten Worte meiner letzten Predigt lauteten: Zur Freiheit seid ihr berufen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Naja, nun ist Freiheit ja nichts Schlechtes, aber sagen wir mal ehrlich, wer von uns oder wer von unseren Mitmenschen ist denn schon wirklich frei? Und wo wir gerade bei ehrlich sind, wem von uns gefällt es denn oder würde es denn wirklich gefallen, richtig frei zu sein? Nicht immer nachzudenken, oh, was macht mein Nachbar sagen, was macht mein Chef von mir denken, wenn ich mich so und so verhalte? Oder wie komme ich eigentlich sonst so an? So richtig frei und selbstbestimmt zu sein, wer kann sich das heute eigentlich leisten und wer wünscht sich das eigentlich, wirklich frei zu sein? Kommt da nicht so ganz langsam ein merkwürdiges Gefühl in dem einen oder anderen von uns auf? Sind wir nicht alle irgendwie auch gerne Gewohnheitstiere? Ist es nicht schön, wenn alles geregelt ist, wenn wir uns an Gesetze und Vorschriften halten dürfen und orientieren können. Und wenn wir genau wissen, wo die roten Linien sind, damit wir sie nur nicht überschreiten. Ist das nicht viel bequemer, wie in der Freiheit immer wieder neu entscheiden zu müssen, was zu tun ist und was zu lassen ist und was dran ist? Ich frage nur für einen Freund. Menschen in meinem Alter kennen noch die vormals autoritäre Erziehung, wo die Strafe meist auf dem Fuße folgte, wenn man ungezogen war, gegen Regeln verstoßen hatte oder gewisse Grenzen einfach überschritten hatte. Und dann kam die antiautoritäre Erziehung dahinter und schon die kleinen Kinder im Kindergarten fragten morgens ihre Betreuerin: Was sollen wir denn heute spielen? Oder müssen wir wieder spielen, was wir wollen? Und jetzt die provokante Frage, wie würden wir denn mit einer völligen Freiheit umgehen? Trauen wir uns das zu, Freiheit neu zu definieren und dann auch Freiheit zu leben, und zwar jeden Tag? Und was sagt denn Gott dazu, zu unserer Freiheit? Nun, wir haben es gerade gehört. Zur Freiheit seid ihr berufen. Ist euch bewusst, dass wir alle hier eine Berufung haben? Ja, tatsächlich. Wir haben die Berufung, in der Freiheit zu leben. Wow. Aber nicht durch Zufall hatte ich dann letztens noch ein zweites Wort dazu getan, damit es niemand bei genauem Hinhören mit der Angst bekommt, so viel Freiheit. Und das ist der zweite Satz, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer also tatsächlich seiner Berufung nachkommen möchte, nämlich in Freiheit zu leben, der kann hier schon mal anfangen. Dort ist Freiheit zu finden, wo der Geist des Herrn ist. Und noch beruhigender wird es, wenn wir die nächste Textstelle aus der letzten Predigt hören. Und ich denke, Sie alle, wir kennen sie alle. Wir hatten nämlich ins Alte Testament geschaut und dort bei Sacharja 4 gelesen, nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das sagt immerhin nicht irgendwer, sondern der Herr, der Heerscharen, der nun wirklich jederzeit riesige Heere aufbauen kann und der eine unbegrenzte Kraft hat. Aber Heere und Kraft sind zu Zeiten des Neuen Testaments und damit zu unseren Zeiten tatsächlich nicht mehr gefragt. Noch nicht einmal unser eigener Geist ist gefragt, der ja auch erstmal von Neuem geboren werden musste, sondern, wie sagt der unwandelbare Gott, unser Vater im Himmel, durch meinen Geist. So spricht Gott, unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, unser Herr. Durch seinen Geist soll es passieren. Ja, und da kommen wir meistens schnell und einfach zu der Erkenntnis, zu der Tatsache, dass Geist und Glauben zusammenhängen. Denn der Glaube, den Gott meint, das ist eine Gabe und somit ein Geschenk des Heiligen Geistes. Das ist nicht der Glaube, den Menschen aufgrund von eigenen Gedanken entwickeln können und meinen dann frei zu sein, wenn sie irgendwann logische Gedanken zusammenfügen und sich darin wohlfühlen. Nein, der Glaube, den die Schrift meint, das ist ein Glaube, der als Gnade, als Geschenk von Gott selbst vergeben wird. Und ja, so langsam kommen wir zum eigentlichen Thema heute, denn da steht auch im Wort, mein Gerechter soll aus Glauben leben. Das sagt Gott im Neuen Testament, im Römerbrief 1,17 und tatsächlich auch schon im Alten Testament bei Habakuk. Also einmal im Alten Testament, dem Buch des Gesetzes, und einmal im Neuen Testament, beim Buch des Bundes der Gnade. Widerspricht sich das denn nicht? Nein. Denn die Stelle im Alten Testament bei Habakuk war eine Prophetie auf den neuen Bund. Mein Gerechter soll aus Glauben leben. Aber auch in den Anfängen unserer Glaubensgeschichte im Neuen Bund gab es schon recht früh Uneinigkeit und sogar Streit über genau dieses Thema. Kurz auf einen Nenner gebracht lautete die Frage, richten wir uns nach dem Gesetz oder richten wir uns nach der Gnade? Und wann das dann wo einzusetzen ist, das wird sich dann vielleicht schon ergeben. Hier vielleicht mal Gesetz, da vielleicht mal Gnade. Erstaunlicherweise lebt diese Frage bis auf den heutigen Tag. Gesetz oder Gnade oder am besten beides. Eine Mischung vielleicht. Schauen wir uns deswegen mal die Situation in der Urgemeinde an. Wir haben vorhin schon was aus der Apostelgeschichte gehört. Es gab eine Versammlung der Apostel und der Ältesten und der ganzen Gemeinde von Jerusalem. Es hatte nämlich, oh Wunder, Streit gegeben. Kennen wir gar nicht, ne? Bei uns gibt es sowas gar nicht. Aber schauen wir doch einfach mal rein, wie das überhaupt gewesen ist. Einige der Neubekehrten wollten besonders heilig sein und verkündigten den Menschen, dass nicht nur die neue Geburt des eigenen Geistes und damit die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist praktiziert und gelehrt werden sollte, also ein Leben im Glauben, sondern dass auf jeden Fall auch noch zusätzlich, wenn man denn zum Glauben gekommen ist, auch das Gesetz des Moses einzuhalten wäre. Es stellte sich heraus, nach einigem Nachforschen, wer dieses gesprochen hat. Und diese Leute waren Pharisäer, also Schriftgelehrte, die sich bekehrt hatten. Sie hatten Jesus als ihren Herrn angenommen, aber meinten, dass die Menschen auf jeden Fall auch noch Eigenleistungen zu bringen hätten, um Gott zu gefallen, also um im Willen Gottes zu stehen. Kurz, zusätzlich zum Glauben an Jesus Christus sollte auch noch das Gesetz des Mose befolgt werden. Und schließlich ergriff der Apostel Petrus das Wort. Und was er sagte, wollen wir uns einfach mal anschauen. Es steht Apostelgeschichte 15, 7 bis 10. Ich darf mal vorlesen. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott, dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir selber haben tragen können? Wow. Petrus sagt hier gar nicht mal was über die Menschen, sondern er sagt, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt? Und dieses Joch, das konnten weder unsere Väter tragen, noch wir können es tragen. Und damit hatte der Apostel Petrus genau des Pudels Kern getroffen. Da hatten sich schon Generationen über Generationen mit dem Gesetz abgemüht und hatten es nicht geschafft, das Gesetz Gottes, die mosaischen Gesetze Gottes einzuhalten. Trotz aller möglichen Anstrengungen, trotz allen guten Willens und trotz des Einsatzes ihrer ganzen Kraft. Und jetzt kamen diese Neubekehrten und verlangten, dass zusätzlich zur Gnade durch Jesus Christus, zusätzlich zum Glauben durch den Heiligen Geist, auch noch das Gesetz eingehalten werden sollte. Nun, es hat damals eine Entscheidung gegeben. Schauen wir doch einfach mal, wie diese Sache ausging. Das Kapitel ist überschrieben, die Beschlüsse der Apostelversammlung. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut von Erstickten und von Unzucht. Und wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Peng. Ende der Fahnenstange. Das war's. Und das, ihr Lieben, das war es bis heute. Das Gesetz des Mose, ihr Lieben, das wisst ihr vielleicht, das waren nicht nur die 10 Gebote, sondern das mosaische Gesetz sah über 500, fast 600 einzelne Vorschriften vor, die im alten Bund alle einzuhalten waren. Und nun kam der Apostel, die Ältesten der Urgemeinde in Jerusalem, mitsamt der versammelten Gemeinde zu einem Schluss: drei Dinge sollt ihr beherzigen und das reicht. Das war's. Weitere Lasten sollten den Christen nicht aufgelegt werden. Und warum? Das lesen wir im Römerbrief. Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Naja, damit muss man auch erstmal zurechtkommen, wenn man sein Leben bis dahin damit verbracht hat, möglichst nichts falsch zu machen, möglichst alles richtig zu machen, alle Anweisungen und Gesetze zu befolgen, sich buchstäblich manchmal bis zur Erschöpfung angestrengt hat, um den Willen der Menschen um einen herum, aber vor allem den Willen Gottes zu erfüllen. Denn der gute Wille war und ist ja da. Allein aus eigener Kraftanstrengung konnte es nie gelingen. Das war nicht nur erschöpfend, sondern auch frustrierend. Man konnte dadurch sogar richtig zornig werden. Und auch das steht im Römerbrief: Das Gesetz bewirkt Zorn. Warum eigentlich? Ja, weil wir es nicht erfüllen können aus unserer eigenen Kraft. Wir haben es immer wieder versucht und nie geschafft. Und dann kommt automatisch die Frage, ja, kann ich selbst dann gar nichts mehr machen? Und das ist auch die Frage, die ich nach den vielen Predigten in der letzten Zeit, wo es ja auch oftmals ums Gesetz ging und vor allen Dingen aber um den Glauben und um den Heiligen Geist, die Frage, ja, kann ich denn gar nichts selber machen? Ich würde doch auch so gerne was machen. Ich will doch nicht einfach nur da sitzen und beschenkt werden und damit war es schon. Ich bin es gewohnt, was zu tun, was zu machen und damit allen zu beweisen, wer ich denn nun bin und was ich kann. Kann ich denn selbst gar nichts? Und seien wir doch mal ganz ehrlich, wir hier in Europa und ganz besonders in Deutschland, dem Volk der Dichter und Denker und der namhaftesten Philosophen, die anerkanntermaßen überall in der Welt gelehrt werden, deren Lehren und moralische Anspruchshaltung, die heute noch in aller Munde und schlimmerweise auch in allen Köpfen rumspuken, genau diese falschen Lehren haben doch auch uns dazu gebracht, uns von klein auf an anzustrengen, Leistung zu bringen und den hohen Ansprüchen, von denen wir dachten, sie würden uns schon irgendwie vor Gott gerecht machen, zu erfüllen. Kürzen wir die Sache doch einfach mal ein bisschen ab. Das alles ist bestenfalls Philosophie. Das alles ist allerhöchstens Theologie oder auch Religion. Aber mit biblischem Glauben hat das nichts zu tun, aber auch gar nichts. Aber ich denke, genau das war der Grund dafür, warum Gott zu uns gesagt hat: Lasst uns durch Erneuerung eurer Gedanken umwandeln. Lasst euch durch Erneuerung eurer Gedanken umwandeln, wie der Römerbrief. Und das war auch das Thema meiner letzten Predigt: Lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Gedanken. Und unsere ursprünglichen Gedanken, die wir uns seit unserer Geburt gemacht haben, und die wir uns aus einer zutiefst gefallenen Schöpfung entliehen haben, das ist für uns Christen nicht besonders hilfreich. Unsere Gedanken und Sinne und damit unsere Gesinnung, sagt die Bibel, stecken doch zu sehr in dem uns von der Umwelt eingeprägten Leistungsdenken. Und viele Menschen, die es besonders gut damit meinten, volle Leistung zu bringen, um erst den Eltern und später dann den Lehrern und schließlich ihren Chefs zu gefallen, viele Menschen sind darüber müde geworden, haben sich Lasten aufbürden lassen, die sie gar nicht mehr tragen konnten. Und nicht wenige sind darüber krank geworden an ihren Seelen und auch an ihren Körpern. Was aber ganz viele Menschen letztendlich gemerkt haben, war, dass ihnen bei all ihren Bemühungen, Leistung zu bringen, der innere Frieden abhanden gekommen ist. Und allein dieser Mangel an innerem Frieden macht die Seelen vieler Menschen erst zornig und dann kaputt. Kommen wir jetzt also zum Original, dem Heilsplan Gottes zur Erlösung der Menschen. Eine der Kernaussagen zu diesem Thema Gesetz lautet, wie schon gehört, Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Kleiner Einschub mal zur Beruhigung für die, die sich Sorgen machen, hinfort nun nicht ganz ohne Gesetz auskommen zu können oder zu müssen. Gibt es dann ab sofort gar kein Gesetz mehr? Doch, natürlich. Es gibt noch ein Gesetz Gottes, erstmal natürlich das Gesetz Gottes. Und ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis, das vielen, auch Bibellehrern, verborgen geblieben ist, verborgen bleibt. Auch viele Christen wissen darüber nichts. Aber es gibt auch für uns, wiedergeborene Christen, ein Gesetz. Und das steht auch im Römerbrief, nämlich das Gesetz des Geistes. Und da steht im Römerbrief, denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Wortwörtlich, hat dich frei gemacht. Das ist abgeschlossene Vergangenheit, erledigt. Das ist bereits passiert. Und uns die Frage, ob wir das annehmen können und wollen. Und lass mich hier mal einen ganz persönlichen Gedanken einfügen, der mir beim Niederschreiben dieser Predigt eingefallen ist. Wir haben also im neuen Bund ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes. Das ist für die Kinder im neuen Bund, dem Bund der Gnade. Und ein Gesetz ist natürlich dazu da, um eingehalten und befolgt zu werden. Und die Frage, sind wir als wiedergeborene Christen eigentlich genauso bestrebt, dieses Gesetz des Geistes zu befolgen und einzuhalten, wie seinerzeit die Juden unter dem mosaischen Gesetz versucht haben, dieses einzuhalten? Oder versuchen wir mit allerlei Ausreden, Gegenentwürfen, theologischen Spitzfindigkeiten und menschlichen Vernünfteleien zu erklären, dass wir doch lieber wieder die alten Gesetze aufrichten wollen, damit wir uns durch Eigenleistung wieder Akzeptanz und Ansehen bei uns selber und bei unserer Umgebung abholen können. Bei den alten Gesetzen könnten wir dann doch wenigstens ein bisschen stolz sein auf uns, wenn wir mal eins durch unsere Eigenleistungen geschaffen haben. Immerhin, da können wir wahrscheinlich alle beruhigt sein, wir sind keine Mörder. Also das Gesetz, du sollst nicht morden, haben wir mit Leichtigkeit erfüllt. Das ist doch schon was, ne? Da kann man doch schon ein bisschen stolz drauf sein. Und die anderen Gesetze, okay, die wir schaffen, da sind wir stolz und die anderen lassen wir einfach beiseite, ne? Ich war ja mal bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums und hatte mich auch gewundert, was alles im Evangelium steht, was sonst nicht gepredigt wird. Nun, aber es liegt so in der Natur des Menschen, dass er auch gerne ein bisschen was von sich selber halten möchte. Er möchte gerne ein bisschen stolz sein auf sich selber, weil er es geschafft hat, weil er etwas geschafft hat. Und dann müssen wir, und das ist die Kehrseite der Medaille, dann müssen wir auch nicht immer und immer wieder und aufs Neue, wie man es gern so negativ ausdrückt, zu Kreuze kriechen. Dann müssen wir nicht immer wieder um Vergebung bitten und netter ausgedrückt immer wieder zu Gott gehen, um Gnade und Vergebung abzuholen. Aber genau diese Tätigkeit, vor Gott zu erscheinen, Fehler einzugestehen, Sünde beim Namen zu nennen und Vergebung abzuholen, genau das macht Gnade aus. Und genau so kommt man in den Besitz dieser Gnade und alles, was mit dieser Gnade an Erlösung praktisch zu tun hat. Bei den alten Gesetzen konnten wir dann doch wenigstens ein bisschen stolz sein über unsere eigenen Leistungen und damit auf uns selbst. Und wie ich schon gesagt habe, da muss man nicht immer wieder aufs Neue zu Kreuze kriechen. Und ja, genau, das ist der eigentliche Antrieb für alle Bestrebungen unsererseits vor unserer Erlösung, zu beweisen, dass wir selbst auch was schaffen können. Und wenn man es tatsächlich mal geschafft hat, dann kann man auch ein bisschen stolz auf sich selber sein, sich zurücklehnen und sagen, wow, ich wieder. Aber warum das der Holzweg ist, auf dem man sich begibt, das sagt uns schon das Alte Testament klar und deutlich. Bevor ein Herz fällt, steht in Sprüche 16, bevor ein Herz fällt, wird es stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Was die Bibel sonst noch über Hochmut sagt, das lohnt sich wirklich mal in Ruhe anzuschauen und nachzulesen. Man wird erstaunt sein. Aber wir beenden mal diesen kleinen Gedankenausflug und behalten vielleicht im Hinterkopf, wir haben immer noch ein Gesetz, allerdings das Gesetz des Geistes. Und vielleicht ist es ratsam, sich damit auch mal genauer zu befassen. Und jetzt kommen wir aber wieder zu unserem heutigen Thema, zur guten Nachricht. Wir gehen zum Evangelium und lesen in Galater 5,1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Da ist es schon wieder. Das Joch der Knechtschaft sollen wir uns nicht wieder auflegen lassen. Ihr Lieben, das sagt die Bibel zu wiedergeborenen Christen, den Galater. Und wir merken auf, es gibt also zumindest die Möglichkeit, auch nach der Bekehrung wieder in den alten Zustand zurückzufallen und wiederum in der Knechtschaft zu landen. Und damit das nicht passiert, sollen wir feststehen, sagt uns das Wort, und uns das Joch der Knechtschaft nicht wieder auflegen lassen. Denken wir an die Urgemeinde und deren Beschluss dazu, was wir gerade gelesen haben. Wir merken uns aber für heute auch mal aus dem Galaterbrief den Begriff das Joch der Knechtschaft. Und kommen nun zu einer Bibelstelle, die wir hier wohl alle kennen und die auch alle anderen Menschen kennen sollten. Und nur mal so nebenbei, wenn wir nicht so recht wissen, was wir anderen Menschen über uns, über unseren Gott, über unseren Herrn Jesus sagen sollen, dann ist diese Stelle die Mindestanforderung. Und das sollten wir nicht nur alle, diese Stelle müssen wir alle kennen. Und erstaunlicherweise haben wir sie heute Morgen schon gehört in der Einleitung. Aber ich will sie gerne nochmal vorlesen. Sie steht in Matthäus 11, 28 bis 30 und wird unter Christen als der Heilandsruf bezeichnet. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr Lieben, das ist die Antwort für alle, die nach meinen Predigten über Freiheit immer wieder die Frage stellen, und ich, soll ich denn gar nichts machen? Kann ich denn gar nichts machen? Nun, das ist sie doch, die Antwort für all diejenigen, die Ausschau danach halten, was sie nach ihrer Bekehrung denn vielleicht selbst machen können und machen sollen. Was sagt Jesus nämlich? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Tatsächlich, hier steht es, wir können und wir sollen selbst auch etwas tun. Wir sollen das Joch Jesus auf uns nehmen und von Jesus zu lernen. Und nachdem wir eben schon von dem Joch der Knechtschaft gehört haben, finden wir hier den Begriff Joch wieder, das Joch Jesu. Und da stellt sich doch automatisch die Frage, was ist denn eigentlich ein Joch? Ein Joch war ursprünglich mal ein Geschirr für Lasttiere, die vor einen Karren gespannt wurden. Und durch das Joch waren die Tiere dann gezwungen, im Gleichschritt zu gehen und damit die Lasten, die für einen vielleicht zu viel waren, gemeinsam fortzubewegen. Man zog gewissermaßen an einem Strang und konnte somit Lasten bewältigen, die man selber vielleicht gar nicht allein geschafft hat. Und was ist nun dieses Joch Jesu, das wir auf uns nehmen sollen, in das wir uns einspannen lassen sollen? Nun erstmal ganz kurz gesagt will ich euch sagen, was das Joch Jesu nicht ist. Das Joch Jesu ist nicht sein Kreuz, auf gar keinen Fall. Das Kreuz Jesu konnte er nur ganz alleine tragen. Das Kreuz Jesu war unsere Sünde, unsere Zielverfehlung, unsere Schmerzen, unsere Leiden, unsere Krankheiten, unsere, alles, was in unserem Leben von uns nicht zu bewältigen waren. Dieses Kreuz, sein Kreuz, dafür konnte er niemanden mit einspannen. Das konnte nur Jesus ganz alleine und sonst niemand tragen. Und das hat er dann ja auch getan. Er hat es gemacht und hat gesprochen, es ist vollbracht. Nein, das Joch Jesu ist ganz einfach sein Wort. Das Joch Jesu ist seine Wahrheit, das Joch Jesu ist sein Wille, sein Befehl, sein Auftrag. Das alles ist das Joch Jesu, das wir dann nun auf uns nehmen sollen. Und wie wir gelesen haben, sagt Jesus, dieses Joch ist nicht schwer. Nicht so wie das Joch der Knechtschaft, das uns andere immer wieder auch nach unserer Bekehrung auflegen wollen, sondern was sagt Jesus? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn wenn man an einem Joch zieht, dann ziehen beide und in diesem Falle Jesus und wir. Ja, natürlich, wir sollen bei all der Freiheit, die Jesus für uns erstritten hat, indem er alle unsere Unzulänglichkeiten ganz allein auf sich genommen hat, nun sollen wir uns tatsächlich auch mit ihm eine neue Last auflegen lassen. Aber diese Last, sagt Jesus, ist leicht und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn an diesem Joch zieht Jesus mit uns und zwar in die gleiche Richtung. Und das ist das Schöne an einem Joch. Man kann dann nicht mehr der eine hierhin und der andere woanders hingehen, sondern beide ziehen und der Stärkere gibt die Richtung an. Keine Frage, wer hier in diesem Joch der Stärkere ist. Und noch etwas unterscheidet das Joch Jesu vom Joch der Knechtschaft. Das Joch der Knechtschaft wird uns auferlegt, wenn wir uns in Eigenleistungen am Gesetz Gottes abarbeiten wollen. Das Joch Jesu aber können und sollen wir selbst auf uns nehmen, mit einem freien Willen und einer freien Entscheidung. Das Joch Jesu wird uns von niemandem selbst aufgelegt, noch nicht einmal von Jesus selbst, sondern er gibt uns die freie Entscheidung, ob wir dieses Joch auf uns nehmen wollen oder nicht. Er sagt nur als Empfehlung, als Anweisung, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und daher ist es so wichtig, sich über das Joch Jesu Gedanken zu machen und sich damit zu beschäftigen. Das Joch Jesu ist sein Wort, seine Wahrheit, sein Wille, sein Befehl und sein Auftrag, sein Frieden und sein Charakter. Und wenn man sich nun fragt, was ist denn der Preis dafür, dann werden wir erfahren, dass dieser Preis bereits bezahlt worden ist. Und diese Freiheit, von der ich rede, war teuer erkauft. Gott, unser Vater, hat seinen eigenen Sohn dafür hingegeben. Aber dieser Preis ist die Gewähr dafür, wenn wir das Joch Jesu auf uns nehmen und seine Last übernehmen, dann findet ein Austausch statt. Wenn wir sein Wort auf uns nehmen, dann werden andere Worte, mit denen wir uns unnötigerweise im Kopf damit beschäftigen, einfach weggenommen und gelöscht. Wenn wir seine Wahrheit auf uns nehmen, dann wird die Lüge in uns weichen und die Lügen, die uns mehr Schaden als Nutzen gebracht haben, werden in den Hintergrund gedrängt. Und wenn wir seinen Willen auf uns nehmen, dann wird unser eigener Willen, der uns auch mehr Schaden als Nutzen gebracht hat, in den Hintergrund gedrängt. Wenn wir seinen Befehlen nachkommen und ihm gehorchen, dann werden wir immun gegen falsche Befehle und falsche Ansprüche gegen uns selbst. Wenn wir seinem Befehl folgen, zum Beispiel dem Missionsbefehl, dann werden wir Erfüllung und Genugtuung empfinden. Und wenn wir seinen Frieden damit finden und in uns einkehren lassen, dann werden unsere Seelen befreit von Unruhe, von Unfrieden, von Angst und Sorgen. Und wenn wir unter seinem Joch immer weiter umgewandelt werden, dann werden wir seine Charakter- und Wesenszüge übernehmen können. Dann wird auch Stolz umgewandelt in Demut und Zorn wird umgewandelt in Sanftmut. Mit einem Wort, das Joch Jesu, das wir aufnehmen sollen, dient uns selber zum Besseren und es tut uns ganz einfach gut. Und wie sagt Jesus selbst, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Und jetzt kommt der Clou des Ganzen. Für diesen Dienst, mit ihm zusammen an einem Joch zu ziehen und damit etwas in die richtige Richtung zu ziehen, für diese Arbeit sucht unser Herr Jesus keinesfalls perfekte Menschen, keine, die schon bewiesen haben, dass sie was können, keine, die man aus dem Stand gleich an allen möglichen Brennpunkten einsetzen kann, keine, die besonders fit sind, keine, die besonders belastbar sind, perfekt sind oder mit stabilen Seelen daherkommen. Nein, dieser Heilandsruf richtet sich nicht an die Starken, an die, die mit ihrer Kraft nur so protzen können, sondern an wen richtet sich dieser Ruf? Nun, an alle, die mühselig und beladen sind. Und warum richtet sich dieser Ruf ausgerechnet an diese Menschen, die mühselig und beladen sind? Da muss man erstmal drüber nachdenken und da muss man erstmal mit klarkommen. Und ausgerechnet von denen möchte Jesus, dass sie dann auch noch sein Joch auf sich nehmen. Und was will er dann ausgerechnet mit diesen Menschen, die mit sich und dem Leben schon alleine gar nicht so recht zurechtkommen und die meistens schon erschöpft und müde sind, was will er denn mit diesen Menschen? Nun, als erstes, und das hat Jesus ganz klar gesagt, als erstes will Jesus sie mal erquicken. Kennt ihr das, wenn man müde und erschöpft ist, von der ganzen Arbeit des Tages nach Hause kommt und dann einfach mal unter die Dusche geht? Und einem der Strahl Wasser kalt über den Kopf und über den Körper läuft. Das ist eine Wohltat. Das ist eine Erquickung. Das tut gut. Da möchte man eigentlich nicht wieder weggehen. Oder wenn man den ganzen Tag jetzt im Sommer unter der Hitze gelitten hat und mit einem Mal kommt ein kühler Windhauch und erfrischt den ganzen Menschen. Ja, und genau das will Jesus mit uns machen. Das will Jesus mit dir machen. Und Jesus ist nicht nur auf der Suche nach Ersttätern, sondern er ist auch derjenige, der jedem Menschen eine zweite Chance einräumt oder eine dritte, vielleicht auch eine vierte oder eine fünfte und, ja, 7 mal, 70 mal. Und wenn du von einer von denen bist, die sich schon immer mal gefragt haben, was kann denn ich selber nun machen? Erlöst bin ich ja durch Jesus Christus. Kann ich denn selbst nichts machen? Doch. Hier ist die Antwort. Du sollst zu Jesus kommen. Eine Entscheidung treffen, nicht mehr so zu bleiben, wie du bist, sondern sich selbst einen Schubs geben und lesen, zu Jesus kommen, losgehen, dein Leben Jesus geben und sagen, Herr, hier bin ich brauche dich, Herr, hilf mir. Und dann geht es auch nicht am nächsten Tag los mit einem neuen Auftrag, einer neuen Herausforderung, einer neuen Anstrengung, sondern Jesus sagt erstmal, ruh dich erstmal aus. Komm doch erstmal zur Ruhe. Wisst ihr, früher gab es bei den Juden im alten Israel eine ganz tolle Regelung. Wer frisch geheiratet hat, der wurde ein Jahr lang vom Kriegsdienst befreit. Ich habe mal eine Gemeinde erlebt, die neue Bekehrte nicht gleich am nächsten Tag zu einem Dienst eingeteilt haben, weil Personal ja bekanntlich knapp ist. Nein, der oder die Neue sollte sich erstmal in Ruhe ausruhen können, sich umsehen können, sich neu orientieren können und erfahren, was den Frieden Jesus denn nun wirklich ausmacht. Und als nächstes sagt Jesus dann vielleicht, komm, lass dich verändern durch Erneuerung deiner Gedanken, deiner Sinne, deiner ganzen Gesinnung. Und du sagst gerne ja, denn wo meine bisherigen Gedanken mich hingebracht haben, das habe ich ja nur erleben müssen, also will ich mich gerne erneuern lassen, auch meine Gedanken. Und dann kommt vielleicht der Tag, wo Jesus zu dir sagt, nimm auf dich mein Joch und lerne von mir. Und dann geht das Abenteuer erst richtig los. Begreifst du, du musst nichts mitbringen, außer deiner Bereitschaft mitzumachen, denn Jesus kennt dich besser, wie du dich selber kennst. Und deshalb sagt er auch, lernt von mir. Und wenn man etwas neu lernen will, dann muss man nicht in der 9. Klasse anfangen, sondern man fängt ganz vorne an. Und man muss dann auch nicht immer gleich alles besser wissen, sondern man darf etwas neu lernen, dazulernen, die Wahrheit erkennen. Und denk daran, du musst ja auch im Nachhinein nichts verdienen oder erarbeiten, das ist alles geschenkt. Aus lauter Gnade, aus bedingungsloser Liebe. Habt ihr genau hingehört? Bedingungslos. Die Gnade ist an keine Werke gebunden. Bedingungslose Liebe bedeutet ohne Vorbedingungen, die man erstmal erfüllen oder schon mitbringen muss und dann eventuell zugreifen kann. Nein, bei Gott ist das ganz anders, was uns Philosophien, Religion oder Theologien erklären wollen. Ja, und jetzt kommt mein Lieblingsspruch, weil ich ihn selbst als so entspannt und beruhigend erlebt habe. Gott wird niemals etwas von dir fordern oder erwarten, was er dir nicht vorher geschenkt hat. Ich habe mal lange Zeit unheimlich nachgeguckt, ob es in der Bibel, im Neuen Testament etwas gibt, was Gott mir nicht vorher geschenkt hat, bevor er das von mir abfragt. Ich habe wirklich lange gesucht und ich bin pedant in der Beziehung. Ich habe nichts gefunden, wirklich nicht. Deswegen, also falls jemand noch auf der Suche ist, Viel Glück. Ja, ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Aber vielleicht schenkt er dir den Glauben, den du so vorher noch nie kennengelernt hast, als Gabe, als Geschenk des Heiligen Geistes, als Gnadengabe. Vielleicht schenkt er dir den Frieden, nachdem du dich so lange gesehnt hast. Kennt ihr das, ihr Lieben, wenn einer sagt, lass mich doch bloß mal in Ruhe. Wer das sagt, der braucht keine guten Ratschläge und auch keine großen stundenlangen Monologe oder Überredungsversuche. Wer das sagt, der braucht einfach Ruhe und Frieden. Lass mich doch bloß in Ruhe. Ja, lassen wir ihn doch. Und wer sagt, er habe Durst, der braucht kein Stück Brot oder ein Stück Fleisch, der braucht einen kräftigen Schluck gut temperiertes Wasser. Wer sein ganzes Leben lang schwere seelische Lasten mit sich herumschleppt, der braucht keine neuen Verpflichtungen, der braucht Entlastung, der braucht Entspannung und jemanden, der ihm tragen hilft oder einfach nur im Joch mitzieht. Ihr Lieben, wir sollten uns auch langsam selbst hier bei uns darauf vorbereiten, dass wir gerüstet sind, wenn genau diese Menschen zu uns kommen, weil sie den Heilandsruf irgendwo im besten Falle von uns gehört haben. Wir sollten gerüstet sein, wenn genau diese Menschen kommen, die mühselig und beladen sind, die dem Heilandsruf folgen und hier bei uns demnächst auf der Suche nach Hilfe aufschlagen. Der Heilandsruf Jesu, den haben wir heute schon gehört, wir kennen ihn ja, denke ich, auch alle. Machen wir ihn uns aber immer wieder zu eigen und schauen wir nicht auf die Starken, die Schönen und die Reichen, die kommen nicht, die werden nicht kommen. Damit wir aber erinnert werden, gerade auch heute, was die Stunde schlägt und wo wir auf der Weltenuhr stehen, möchte ich uns und allen anderen, die das heute hören, noch einen Vers aus dem letzten Kapitel der Bibel vorlesen. Offenbarung. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dieses Wort Gottes gilt, und es ist hochaktuell. Es wird noch spannend werden, auch hier und vielleicht gerade hier, wo eigentlich so gar keiner mit rechnet. Wir stehen vor weltweiten, mächtigen Umbrüchen. Wir werden erleben, dass diese Welt noch einmal richtig erschüttert wird, dass Menschen alles verlieren, woran sie sich bis dahin festgehalten haben und die Welt nicht mehr verstehen. Und dann gibt es nur noch einen, der sie halten kann, der sie ja zu sich ziehen kann, und das ist unser Herr Jesus. Ich denke, es wird noch sehr spannend werden, auch hier in Lauenburg. Und ich denke, es wird noch besser werden. Ich glaube, das Beste kommt noch. Und deswegen lasst uns einfach das Wort, was wir heute Morgen auch in der Einleitung gehört haben, lasst es uns immer wieder vor Augen führen und immer wieder als Grundlage für die nächste Zeit nehmen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.